SR Info. Bilanz am Mittag.
Es ist der Tag, an dem sich der Bundestag nun befasst mit dem Thema Migration und an dem es auch um den Umgang mit der AfD gehen wird. Dazu gleich mehr bei uns. Außerdem schauen wir auf die Kämpfe im Osten des Kongo und auf mögliche Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
In diesen Minuten ist es eher still und ruhig im Deutschen Bundestag. In einer Gedenkstunde wird der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren gedacht. Nach dieser Gedenkstunde dürfte ein Bruch in Stimmung und Umgang folgen. Es wird wohl laut werden, wenn es nach 14 Uhr um das Thema Migration und um die Folgen aus dem tödlichen Angriff von Aschaffenburg geht. Regierungserklärung des Bundeskanzlers, Anträge der Union zu Migration und innerer Sicherheit, Blicke auf das Abstimmungsverhalten der AfD und anderer. Unser SR-Korrespondent Uli Haug beobachtet das alles für uns im ARD-Hauptstadtstudio. Uli, gehen wir vielleicht doch mal chronologisch vor. Was ist von der Regierungserklärung von Olaf Scholz zu erwarten?
Nun, ich gehe mal davon aus, dass Scholz natürlich nochmal auf den Angriff von Aschaffenburg eingehen wird. Aber dann wird er relativ schnell in den Wahlkampfmodus schwenken. Und da vermute ich mal, wird er vor allem Friedrich Merz natürlich angreifen. Merz nimmt es zumindest mal in Kauf, dass es eben bei den heutigen Anträgen oder am Freitag dann beim Gesetzentwurf der Union zu Mehrheiten mit der AfD kommen könnte. Und das ist sicherlich ein Punkt, den Scholz da machen wird. Insgesamt erwarten wir hier quasi eine extreme Zuspitzung und auch eine Verhärtung, was den Wahlkampf insgesamt angeht.
Du sagst, dass im Anschluss an die Regierungserklärung soll auch über zwei Anträge der Union abgestimmt werden. Die fordert darin massive Verschärfungen wie etwa umfassende Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Nun wird ja seit Tagen spekuliert, welche Fraktionen oder Gruppen nun mitstimmen könnten. Was kann man derzeit sagen?
Also da gibt's auf der einen Seite den sogenannten Fünf-Punkte-Plan, den Friedrich Merz vorgestellt hat. Da geht's unter anderem um dauerhafte Grenzkontrollen und eben diese generelle Zurückweisung aller Asylsuchenden an den deutschen Grenzen. Da könnte es so kommen, dass es vielleicht eine Mehrheit gibt. CDU, CSU werden wahrscheinlich überwiegend zustimmen. Das BSW hat angekündigt, dass man sich enthalten wolle. Die AfD wird zustimmen, FDP wird zustimmen und dann wird es vermutlich knapp werden und man ist auch auf ehemalige AfD-Abgeordnete angewiesen. Also da ist die Chance, dass es vielleicht zu einer Mehrheit kommt, größer als beim zweiten Antrag. Das ist der sogenannte 27-Punkte-Plan zur inneren Sicherheit. Da gibt es klare Ablehnung von BSW, FDP und AfD, weil man eben sagt, da werden Bürgerrechte über Gebühr eingeschränkt und da dürfte es keine Mehrheit für diesen Unionsantrag geben.
Die Union hat sich mit diesem Vorgehen nun ja eine Debatte um die Brandmauer zur AfD eingehandelt. Kanzlerkandidat Merz sagt, dass richtige Anträge nicht falsch werden, weil die Falschen denen zustimmen. Aber kann es ihm heute passieren, dass ihm vielleicht auch eigene Leute von der Fahne gehen und dass nach dieser Sitzung das Thema AfD das Thema Migration immer mehr überlagert?
Das ist die spannende Frage. Es wird vermutlich eine namentliche Abstimmung geben. Viele Abgeordnete werden dem nächsten Bundestag auch nicht mehr angehören. Vor allem welche, die aus dem ehemaligen Merkel-Flügel, also eher aus dem liberalen Flügel der Union kommen. Und da ist es eben spannend zu sehen, ob die tatsächlich alle hinter diesem radikalen Kurs von Friedrich Merz stehen. Zum einen, weil es rechtliche Bedenken gibt, insbesondere europarechtliche Bedenken, was Zurückweisungen an den Grenzen angeht, aber eben auch, du hast es angedeutet, diese AfD-Diskussion könnte lauter werden, wenn eben beispielsweise am Freitag das Gesetz nur mit Hilfe der AfD durchgehen wird. Und dann kann es natürlich sein, auch, dass das sich durchschlägt auf untere Ebenen innerhalb der CDU, also beispielsweise auf Landes- oder Kommunalebene im Osten, dass dann viele kommen werden und sagen, naja, also wenn das im Bundestag geht, warum sollen wir dann nicht mit der AfD stimmen? Und das dürfte für Unruhe auch innerhalb der CDU führen.
Ja, erst am Freitag geht es eben dann um einen Gesetzentwurf. Wenn es dafür eine Mehrheit geben würde, was würde das dann praktisch bedeuten?
Gute Frage. Wir haben es ja nicht mehr lang bis zur Bundestagswahl. So wie ich es verstanden habe, wäre das Gesetz auch zustimmungspflichtig. Dann ist die Frage, ob der Bundesrat dem Ganzen zustimmt. Da kann man mal ein dickes Fragezeichen dahinter machen, weil es eben dort auch Koalitionen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein, zwischen CDU und Grünen gibt. Also da ist es kaum zu denken, dass diese Landesregierungen zustimmen werden. Insofern ist dann die Frage, ob eine kommende Bundesregierung diesen Gesetzentwurf in irgendeiner Art und Weise dann umsetzen wird, wenn er denn überhaupt eine Mehrheit bekommt.
Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio von unserem Korrespondenten Uli Haug. Mit ihm habe ich direkt vor der Sendung sprechen können. Und wie die Migrationsdebatte gelaufen ist und wie die Abstimmungen ausgegangen sind, das ist dann natürlich ausführlich Thema in der SR-Infobilanz am Abend ab 17.30 Uhr. Jetzt wenden wir uns erstmal einem anderen Aspekt des Wahlkampfs zu, den sogenannten kleinen Parteien. Gestern haben wir ja schon drei von ihnen, die man auch im Saarland wählen kann, vorgestellt. Heute nun drei weitere. Johann Kunz.
Novize im Bundestagswahlkampf ist das Bündnis Deutschland. Im Saarland zählt die Partei aktuell knapp mehr als 10 Mitglieder. Das Bündnis definiert sich selbst als liberal-konservativ und positioniert sich als Alternative zur FDP oder dem Wirtschaftsflügel der AfD. Die Kernforderung: neue Arbeitsplätze schaffen. Spitzenkandidat Steven Michael Burkhardt.
Im Bereich Wirtschaft, es muss sich was tun. Wir brauchen einfach eine Neustrukturierung. Wir müssen den Menschen wieder Zuversicht geben, weil Deutschland und auch das Saarland, die können ganz, ganz viel. Wir müssen einfach nur wieder, die Leute müssen wieder aneinander glauben. Genauso ist es halt wichtig auch, es wird eben viel über das Thema Migration gesprochen. Wir brauchen auch hier wieder ein Miteinander, kein Gegeneinander. Und wir brauchen Menschen mit Migration. Wir müssen halt nur wissen, wer in unserem Land lebt.
Das Bündnis Deutschland setzt sich für das Asylrecht, aber gegen illegale Einwanderung ein und fordert die Verlängerung von Grenzkontrollen. Außerdem spricht sich das Bündnis für mehr individuelle Freiheit und weniger Staat in Form eines Abbaus des Verwaltungsapparats aus. Bei der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz ist der Name Programm. Tiere brauchen eine Lobby, so die Kernforderung. Tierrechte sollen in politische Entscheidungen eingebunden werden. Deswegen setzt sich die Partei dafür ein, den im Grundgesetz verankerten Tierschutz zu achten.
Dass endlich der Paragraph 20a des Grundgesetzes unserer Verfassung eingehalten wird und wirkliche Tierrechte durchgesetzt werden, also Abkehr der Massentierhaltung, Abkehr der Tiertransporte und so weiter. Was natürlich auch dem Umweltschutz sehr zuträglich ist, weil ich denke, Massentierhaltung ist ein erheblicher Faktor für Umweltzerstörung.
Fasst Hans-Josef Hackett den Kern des Wahlversprechens seiner Tierschutzpartei zusammen. Die Partei setzt sich außerdem für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und des 1,5-Grad-Ziels ein. Neben dem Tier- und Umweltschutz fordert die Tierschutzpartei etwa einen höheren Mindestlohn, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und spricht sich gegen Grenzkontrollen und für sichere Fluchtwege aus. Ebenfalls gegen Grenzkontrollen und für sichere Fluchtwege ist die Piratenpartei. Bei der Bundestagswahl will sie insbesondere mit ihrem Kernthema Digitalisierung punkten. Das Sozialsystem soll um ein bedingungsloses Grundeinkommen ergänzt werden. Klaus Schummer von den Piraten Saar.
Soziale Gerechtigkeit, soziale Teilhabe, generell die Digitalisierung, Vereinfachung auch der Digitalisierung, das sind so unsere Mithauptthemen, die wir eigentlich schon seit Jahren verfolgen. Einbringen eines bedingungslosen Grundeinkommens, denn nur Umstrukturieren von unserem Sozialsystem oder Rentensystem bringt einfach nichts. Der Karren ist verfahren, sage ich jetzt mal. Und wir brauchen eine Alternative und das ist für uns das bedingungslose Grundeinkommen für alle.
Schwerpunktthema der Piraten ist und bleibt die Netzpolitik. Datenschutz und Privatsphäre sollen geschützt werden. Jeder Bürger habe das Recht auf Anonymität. Die Partei spricht sich deswegen gegen Chatkontrollen und Vorratsdatenspeicherung seitens der Behörden aus.
Morgen geht unsere kleine Serie zu den sogenannten kleineren Parteien dann weiter. Im Wahlkampf ist heutzutage ja viel die Rede von Social Media und so weiter. Aber vermutlich wird es bei Ihnen in der Gegend ähnlich sein wie auch an meinem Wohnort oder auf meinem Weg zur Arbeit. Man hat nicht den Eindruck, dass an den vermeintlich altmodischen Wahlplakaten am Straßenrand gespart wird. Warum das so ist und wie die Plakate so ankommen, das hat unser Reporter Emil Murer nachgefragt.
Scholz, Habeck und Lindner, Merz, Wagenknecht und Weidel. Sie lächeln uns an und versuchen mit flotten Sprüchen zu überzeugen. Neben den Spitzenkandidaten schmücken auch zahlreiche Direktkandidaten die Plakate für die Bundestagswahl im Februar. Wo man hinschaut, fallen sie ins Auge. Doch lange nicht jeder fühlt sich von ihnen angesprochen.
Ich bin prinzipiell ein Mensch, der recht wenig beeinflussbar ist durch äußere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Wahlplakate. Also ich bin jemand, der macht sich so oder so über das komplette Jahr eher eine Meinung darüber.
Wenn sie am richtigen Platz huckeln, ist es gut, ne? Weil manchmal hängen 4, 5 Stück hintereinander, das ist Quatsch. Als wenn man sehbehindert wäre oder sonst irgendwas, ne? Das finde ich blöd.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, man sieht sie zwar, aber so im Endeffekt weiß man, es sind Wahlen, aber ich achte eigentlich ehrlich gesagt nicht so auf die Plakate.
Es wiederholt sich alles. Die Parteien, die irgendwann an der Regierung schon beteiligt waren, bringen immer das Gleiche. Also es ist da für mich jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, jawohl, das ist es.
Trotzdem geben die Parteien Wahl für Wahl Hunderttausende Euro für Plakate aus. Warum sie das tun, erklärt Marius Minas, Doktorand am Institut für Demokratie und Parteienforschung der Universität in Trier. Laut dem Politikwissenschaftler sind Plakate auch in Zeiten digitaler Medien noch ein wichtiges Wahlkampfinstrument.
Sie glänzen hauptsächlich damit, dass sie Erinnerungseffekte bei uns hervorrufen, also dadurch, dass wir immer wieder dieselben Personen und dieselben Botschaften auf den Plakaten sehen, stellt sich ein Erinnerungseffekt ein. Wir sprechen da vom sogenannten Priming-Effekt und der hat bewusst oder unterbewusst irgendwie einen Einfluss darauf, welche Wahlentscheidung wir am Ende treffen wollen.
Eine Vielzahl von Plakaten zeigt Kandidaten in Verbindung mit positiven Botschaften. Andere Parteien zielen auf den politischen Gegner. Ein Plakat der AfD zum Beispiel zeigt eine junge Mutter mit Baby, über ihrem Kopf eine bedrohliche Faust in grüner Farbe. Darunter der Spruch, wer schwarz wählt, bekommt grün. Dass bei Wahlplakaten mit Ängsten der Bürger gespielt werde, habe es lange nicht mehr gegeben, so der Politikwissenschaftler.
Vom Stil her sind das Wahlplakate, die wir so in der Weimarer Republik und danach gesehen haben oder auch in der frühen Bundesrepublik. Also es soll bewusst so ein bisschen den alten Stil, den traditionellen Stil entwickeln. Ja, wir haben hier ganz klares Negative Campaigning, also gegen die anderen Gegner. Es geht ja gar nicht um eine Nachricht, die die Partei verbreiten will.
Rabiate Töne nun auch auf einzelnen Plakaten. In den nächsten Wochen dürfte noch einiges an Wahlwerbung hinzukommen. Denn je länger der Wahlkampf dauert, desto mehr Plakate sind zu sehen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Der Reichtum an Bodenschätzen wird für die Menschen im Osten des Kongo mal wieder lebensgefährlich. Die Kämpfe dort, die auch den UN-Sicherheitsrat beschäftigt haben, sind gleich auch Thema bei uns. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
Einer der Gründe, warum der Täter von Aschaffenburg nicht längst abgeschoben wurde, ist offenbar eine Überlastung im Bundesamt für Migration. Das geht aus einem internen Dokument des Bundesinnenministeriums hervor, aus dem die Bild-Zeitung zitiert. Das Flüchtlingsbundesamt hatte die zuständige Ausländerbehörde in Unterfranken 2023 erst so spät informiert, dass die geplante Abschiebung des Afghanen scheiterte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums räumte inzwischen die Probleme ein, das Bundesamt sei jetzt aber personell noch einmal deutlich verstärkt worden. Wegen zurückgeforderter Corona-Hilfen gibt es im Saarland mehr als 270 Klagen. Das hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Während der Corona-Pandemie konnten existenzbedrohte Unternehmen und Selbstständige solche Hilfen vom Staat bekommen. Viele sollen jetzt Geld zurückzahlen und wehren sich dagegen. 199 Klagen gegen die Rückzahlung von Sofort-, Neustart- und Überbrückungshilfen wurden laut Wirtschaftsministerium bereits abgeschlossen, und zwar zugunsten des Landes. Bei Überbrückungs- und Neustarthilfen wurden vorläufig rund 187 Millionen Euro bewilligt. Die Rückforderungen belaufen sich aktuell auf fast 19 Millionen Euro. Aktuell seien noch 74 Klagen offen. Bundesweit haben heute Wirtschaftsverbände zu einem sogenannten Wirtschaftswarntag aufgerufen. Mit der Aktion wollen sie auf ihre kritische Lage aufmerksam machen. Auch die Vereinigung Saarländischer Unternehmensverbände, VSU, fordert dringend umfassende Strukturreformen. VSU-Präsident Bubel erklärte, andernfalls würden die Unternehmen im internationalen Wettbewerb immer weiter verlieren. Zentrale Forderungen der VSU an die Politik sind unter anderem weniger Beitragsbelastungen und Steuern. Außerdem setzt sich die Vereinigung für wettbewerbsfähige Energiepreise ein. Im Tarifstreit bei der Deutschen Post werden heute die Warnstreiks fortgesetzt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sind unter anderem das nördliche Saarland betroffen sowie Teile der Westpfalz. Geplant sind demnach ganztägige Warnstreiks in der Brief- und Paketzustellung. Im aktuellen Tarifkonflikt fordert Verdi unter anderem eine Lohnsteigerung von 7%. Im Saarland arbeiten für die Deutsche Post bis zu 2000 Personen. Die Jugendämter im Saarland melden eine immer höhere Belastung. Das geht aus einer SR-Anfrage unter den Landkreisen hervor. Hintergrund sei vor allem ein verstärkter Wechsel bei den Beschäftigten. Die Jugendämter sehen den Kinderschutz nach eigener Einschätzung allerdings nicht gefährdet. Dagegen kritisierte der Kinderschutzbund im Saarland, dass Planstellen besetzt seien, sage nichts über die Arbeitsbelastung der Beschäftigten aus. Die Gewerkschaft Verdi weist auf eine steigende Zahl von zu bearbeitenden Fällen hin. Dies führe zu einer enormen psychischen Belastung.
SR Info.
Die Demokratische Republik Kongo ist ein Musterbeispiel für ein Land, bei dem es hierzulande eine erhebliche Diskrepanz gibt zwischen der Aufmerksamkeit, die wir ihm schenken, und der Bedeutung, die es auch für uns hat. Das Riesenland ist reich an Bodenschätzen, die auch bei uns mobile Kommunikation oder die Mobilitätswende ermöglichen. Für die Menschen vor Ort bringen diese Bodenschätze statt Wohlstand aber oft Leid und sogar Tod. Derzeit wird im Osten des Kongo gekämpft. Die Miliz M23, unterstützt vom Nachbarland Ruanda, ist Richtung der Millionenstadt Goma marschiert und hat die Flucht mehrerer hunderttausend Menschen ausgelöst. Zur aktuellen Lage in der Stadt, Karin Bentsch.
Leichen liegen auf den Straßen. Ärzte und Krankenschwestern behandeln hunderte Verwundete in überfüllten Krankenhäusern. Vor allem mit Schussverletzungen. Der Andrang ist so groß, dass manche Patienten draußen in Zelten oder auf dem Boden liegen müssen. Immer wieder sind Schüsse und Explosionen zu hören. So ist die Lage in der Großstadt Goma im Ostkongo, an der Grenze zum Nachbarland Ruanda. Vielerorts gibt es weder Strom noch Wasser, die Internetverbindung ist gekappt. Lagerhäuser werden geplündert, Lebensmittel verschwinden, auch dringend benötigte Medikamente. Die Situation für die Menschen in Goma ist katastrophal, sagt François Morillon vom Internationalen Roten Kreuz im Kongo. Wir arbeiten hart daran, damit klarzukommen, dass wir durch die Plünderungen nun deutlich weniger Medikamente zur Verfügung haben. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Idee, wie wir hier weiterarbeiten sollen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Es gibt sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen durch Rebellen in Goma, berichten die Vereinten Nationen. Sie warnen vor einer humanitären Katastrophe. Es bestehe die Gefahr von Choleraausbrüchen, weil es kein sauberes Trinkwasser und kaum Toiletten gebe. Nun schalten sich auch internationale Vertreter in den Konflikt im Kongo ein. US-Außenminister Rubio hat in einem Telefonat mit Ruandas Präsident Kagame einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Denn die Rebellengruppe M23, die die Stadt Goma angegriffen hat, wird nach UN-Einschätzungen von Ruanda unterstützt. Ruandas Präsident Kagame hat sich für eine Waffenruhe ausgesprochen, ließ aber keine Anzeichen erkennen, dass er Forderungen nach einem Abzug der ruandischen Truppen und der von ihnen unterstützten M23-Rebellen nachgeben will. Die kongolesische Außenministerin Therese Karikwamba-Wagner forderte internationale Unterstützung.
Enough is enough.
Genug ist genug. Man darf Ruanda nicht straflos davonkommen lassen. Deshalb fordere ich, dass internationales Recht angewendet wird. Für die Rebellen von M23 ist Goma eine strategisch wichtige Stadt. Sie ist die Provinzhauptstadt der Region Nord-Kivu. Hier gibt es all das, was die Rebellen rauben wollen: Bodenschätze. In Bergwerken werden einige der seltensten und wertvollsten Metalle der Welt abgebaut. Zum Beispiel Gold oder Coltan, wichtig für Handys und Laptops, aber auch Kupfer, Kobalt und Nickel. Seit etwa 2 Jahren kontrollieren die Rebellen der Gruppe M23 große Teile der östlichen Provinz Nord-Kivu und vor allem den Bergbau dort. M23 gilt als eine der mächtigsten der schätzungsweise 100 Rebellengruppen im Kongo. Ende vergangenen Jahres gab es Friedensverhandlungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, doch die scheiterten. Der Konflikt dauert bereits lange und er ist lange noch nicht zu Ende.
Karin Bentsch hat über die Lage im Ostkongo berichtet. Die war in der Nacht auch Thema im UN-Sicherheitsrat in New York. Konkrete Maßnahmen wurden nicht beschlossen. Stattdessen gab es Appelle, die Kämpfer einzustellen. Gabriel Giselle Uka berichtet.
Die internationale Gemeinschaft müsse handeln, fordert die US-Vertreterin Dorothy Shea im UN-Sicherheitsrat. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Gewalt zu einem größeren regionalen Konflikt führt, der einen entsetzlichen menschlichen Tribut fordern würde. Auch der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière drückt sich drastisch aus. Während wir sprechen, übernimmt die M23-Miliz die Kontrolle über Goma mit aktiver Unterstützung von Ruanda. Das muss die Alarmglocken dieses Rats zum Läuten bringen. Die Rebellen der Gruppe M23 sind am Sonntag mit schweren Waffen in die kongolesische Großstadt Goma eingedrungen. Unterstützt wurden sie dabei von Truppen aus dem Nachbarland Ruanda. Das kongolesische Militär konnte nicht mehr gegen die Miliz ankommen. Wegen der Kämpfe im Kongo sind hunderttausende Menschen im Osten des Landes auf der Flucht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP soll es bereits mehr als 100 Tote gegeben haben. Für die Vertreterin der UN-Friedensmission im Kongo, Vivian van de Perre, gibt es nur eine Lösung. Alle Konfliktparteien müssten sofort die Kampfhandlungen einstellen und in den politischen Dialog gehen, um weiteres Leid der Zivilbevölkerung zu verhindern.
It is imperative that all parties cease hostilities and commit to political dialogue in order to prevent further civilian suffering.
Es sollen vor allem die Bodenschätze sein, auf die es die M23-Miliz im Osten des Kongo abgesehen hat. Auch Ruanda will wohl an den Rohstoffen mitverdienen. Im UN-Sicherheitsrat wird das vom Vertreter Ruandas aber nicht erwähnt. Ruanda würde stets für den Frieden eintreten. Schließlich hätte Ruanda am meisten zu verlieren, wenn der Konflikt sich fortsetze.
Ruanda will always stand for peace, as we have the most to lose in the continuation of this conflict.
Eine konkrete Maßnahme zur Deeskalation der Lage im Kongo hat der Sicherheitsrat nicht beschlossen. UN-Generalsekretär Guterres teilte nach der Sitzung aber mit, dass er einen neuen Truppenkommandeur für die UN-Friedensmission im Ostkongo ernannt habe.
Im Abwehrkampf hat das ukrainische Militär russischen Angaben zufolge vergangene Nacht mit einem massiven Drohnenangriff die Energieinfrastruktur in Russland ins Visier genommen. Nach ukrainischen Angaben wurde eine Ölraffinerie in der Region Nischni Nowgorod mit Drohnen angegriffen. Dabei sei ein großes Feuer in der Anlage ausgebrochen. Zuletzt war die Ukraine militärisch ja ziemlich in die Defensive geraten und die Unsicherheiten nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident machen die Lage nicht einfacher. Trump will den Krieg ja schnell beenden und das will der russische Präsident Putin nun offenbar für sich nutzen. Stefan Lack.
Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump wird darüber spekuliert, wann es zu einem Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Putin kommt. Fast täglich betont der Kreml, dass man dazu bereit sei, aber noch auf entsprechende Signale aus Washington warte. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte bereits, Putin könne Trump manipulieren. In Kiew wird befürchtet, dass man bei den Verhandlungen über die Ukraine außen vor bleibt. Gestern Abend wiederholte Kreml-Chef Putin im staatlichen russischen Fernsehen, dass er sich Verhandlungen über die Ukraine vorstellen könne, sprach aber dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Legitimität ab, mögliche Abkommen zu unterzeichnen. Man kann mit jedem verhandeln, aber weil er nicht legitim im Amt ist, hat er kein Recht, etwas zu unterschreiben. Wenn er an Verhandlungen teilnehmen möchte, werde ich Personen benennen, die diese Verhandlungen führen werden. Bitte schön. Die Frage der endgültigen Unterzeichnung von Dokumenten ist ein sehr ernstes Problem, da die Verträge die Sicherheit sowohl der Ukraine als auch Russlands langfristig garantieren sollen. Verächtlich spricht die russische Propaganda schon seit langem vom Kiewer Regime, das sich an die Macht geputscht habe. Putin behauptet zudem, dass Selenskyjs Amtszeit von 5 Jahren überschritten sei und auch unter Kriegsrecht nicht hätte verlängert werden dürfen, was de facto so nicht stimmt. Laut ukrainischem Recht ist das Abhalten von Wahlen, während Kriegsrecht gilt, verboten. Doch Putin behauptet beharrlich weiter, Selenskyj dürfe nichts unterzeichnen. Und er bringt den ukrainischen Parlamentspräsidenten ins Spiel, wohlwissend, dass Selenskyj nicht darauf eingehen dürfte. Bitte lassen Sie den Vorsitzenden der Rada dies gemäß der Verfassung tun. Wenn man den Wunsch hat, kann man jedes rechtliche Problem lösen. Bisher sehen wir einfach keinen solchen Wunsch. Für den russischen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten Sergei Pachomenko ist die Haltung Putins nicht überraschend und Ausdruck eines tiefsitzenden Hasses. Selenskyj habe nicht nur verhindert, dass Russland die Ukraine im Handumdrehen einnehmen konnte, sondern sei inzwischen zu einer weltweit bewunderten Persönlichkeit gereift. Im YouTube-Kanal Breakfast Show von Alexander Pluschew, ehemals Echo Moskwir, meinte Pachomenko, Putin versucht, Selenskyj zu zerstören. Er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Mann. Er ist eifersüchtig auf ihn. Weil er natürlich sehr beeindruckt war, wie viel Unterstützung Selenskyj in der ersten Phase des Krieges bekam, sowie Respekt und Bewunderung, wie die Menschen auf der ganzen Welt von ihm inspiriert wurden. Deswegen versuche Putin, Selenskyj als das große Hindernis darzustellen, so Pachomenko. Gerade mit Blick auf US-Präsident Trump, der verkündet hatte, den Ukraine-Krieg in kürzester Zeit beenden zu können. Trump braucht es wirklich, denn Trump muss seiner Öffentlichkeit zeigen, dass er das alles mit einem Strich seines Filzstifts erledigen kann. Das bedeutet, dass es Selenskyj geben wird, der ihn daran hindert. So soll Trump Selenskyj wahrnehmen. Putin versucht genau das zu erreichen. Putin halte sich zudem eine Hintertür offen, sollte es tatsächlich zu Verhandlungen kommen. Er könne sich immer auf die Position zurückziehen, dass nur seine Unterhändler verhandelt hätten und so den Prozess blockieren oder in die Länge ziehen.
Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag soll es trocken werden und es kann sich sogar mal die Sonne durchsetzen. Meist werden Höchstwerte zwischen 6 Grad im Hochwald und 10 Grad an der Saar erreicht. In der Nacht breitet sich leichter Regen aus und die Luft kühlt ab auf 5 bis 1 Grad. Morgen am Donnerstag zunächst trocken und zeitweise aufgelockert. Zum Nachmittag dann wieder dichte Wolken und zeitweise Regen. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Am Freitag neben Wolken auch längere freundliche Abschnitte und trocken maximal 2 bis 6 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In der Demokratischen Republik Kongo haben Rebellen die Stadt Goma eingenommen, vermutlich unterstützt vom Nachbarland Ruanda. Dabei sollen mehr als 100 Menschen getötet und 1.000 weitere verletzt worden sein. Die Zeitung Business Daily aus Kenia schreibt, die Krise in der Demokratischen Republik Kongo ist im Wesentlichen das Resultat gescheiterter Regierungsführung. Externe Akteure haben dabei eine wichtige Rolle gespielt, aber im Land selbst haben Spannungen, Korruption und eine schwache Führung die Situation verschlimmert. Dahinter steht die Unfähigkeit anderer afrikanischer Staaten, zusammenzukommen und diese Kongo-internen Themen mit demokratischem Druck, Friedenstruppen und robustem Eingreifen anzugehen. Le Monde aus Frankreich kritisiert die Rolle des Nachbarlandes Ruanda in dem Konflikt. Das Besondere an dem aktuellen Konflikt ist, dass einer der Protagonisten nicht klar benannt wird. Es geht nicht um kongolesische Rebellengruppen. In Wirklichkeit ist der Kampf eine direkte Auseinandersetzung zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Ruanda, ein kleines Land, das 1994 durch den Völkermord an den Tutsi verwüstet wurde, beeindruckt viele mit seinem wirtschaftlichen Erfolg, der inneren Befriedung und auch mit seinem geschickten Präsidenten Paul Kagame. Dieser rechtfertigt den Einmarsch seiner Soldaten damit, dass sich ehemalige Hutu-Völkermörder in der Demokratischen Republik Kongo befänden. Das autokratische Regime in Kigali kontrolliert bereits seltene Mineralien im Osten des Nachbarlandes. Mit der Eroberung der Stadt Goma scheint der ruandische Präsident nun auf territoriale Expansion zu setzen. Zu einem anderen Thema. Der neue Chatbot der Firma DeepSeek aus China hat am Montag zu großen Kursverlusten von US-Tech-Konzernen geführt. Der Standard aus Österreich ist der Ansicht, dass Handelsbeschränkungen der USA im Fall von China nicht funktionieren. Das Sanktionsregime blieb löchrig. Weniger hochwertige Mikrochips kann China problemlos bekommen. Diese nutzt DeepSeek. Was im Kalten Krieg geklappt hat, nämlich die Sowjetunion von der Nutzung westlicher Technologien auszuschließen und so unter ökonomischen Druck zu bringen, erweist sich im Falle von China als ungleich schwieriger. In einigen zentralen Feldern ist China dem Westen ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Neben KI zählt auch Elektromobilität dazu. DeepSeek, definiere verzwickte Lage. Die Zeitung ABC aus Spanien schreibt zu DeepSeek, das Traurigste an dieser Angelegenheit war die Bestätigung der Rolle Europas als Zuschauer in diesem Duell der Innovatoren. Es ist nicht wahr, dass der Kontinent nichts zu sagen hätte. Es gibt die niederländische ASML, die Maschinen zur Herstellung integrierter Schaltkreise produziert, oder die französische KI-Anwendung Mistral. Aber unsere Fähigkeit, kommerzielle Ansätze zu entwickeln, ist so begrenzt, dass sich unsere Rolle darauf beschränkt, zu studieren und zu regulieren, was andere tun. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.